dem zweiten Petrusbrief stammt der Predigttext, den wir nun hören. Dort heißt es: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb, und dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Das ist nun wirklich keine leichte Kost, dieser Bibelabschnitt am heutigen letzten Sonntag des Kirchenjahres, keine Wohlfühltheologie. Es ist kein sanftes Segenswort, nicht unbedingt das, was man sich in dieser bis auf heute so trüben Jahreszeit als aufhellendes Kontrastmittel wünscht. Man hat den Eindruck, jetzt zieht die Sonne doch heute auf und es wird dunkel im Predigttext. Muss das sein? Ich möchte beginnen mit einem Zitat. Viele von Ihnen kennen bestimmt noch das in den 70er und 80er Jahren weit verbreitete Buch Jesus, unser Schicksal. Vor etwa 60 Jahren predigte dieser Pastor Wilhelm Busch aus Essen auch über unseren Bibelabschnitt. Und er erzählt in seiner Predigt von einem Erlebnis aus Kriegszeiten. Ich zitiere: Ende der 30er Jahre, als der Nationalsozialismus längst begonnen hatte, sein wahres Gesicht zu zeigen, saßen wir in einer Sitzung. Unsere Mappen und viele Papiere lagen auf dem Tisch. Auf einmal sprang die Tür auf, ein paar Männer stürmten herein und riefen streng: Geheime Staatspolizei, alle aufstehen und an die Wand stellen, alle Papiere und Mappen liegen lassen. Da hätte man noch gerne dies oder jenes versteckt oder geordnet, das ging aber nicht mehr. So wird die Wiederkunft von Jesus sein. Lasst uns doch heute noch unser Leben ordnen. Soweit Wilhelm Busch, jener Pastor. Sie können sich vorstellen, dass ich beim Lesen zunächst einmal heftig den Kopf schütteln musste. Wie kommt der dazu, die Wiederkunft Jesu mit einer Razzia der Gestapo zu vergleichen? Wie kann er den heiligen Gott in einem Atemzug mit Nazi-Schergen nennen? Naja, es war typisch für diesen Prediger, dass er im rhetorischen Überschwang die Konturen manchmal allzu dick zeichnete und vielleicht dabei auch etwas übers Ziel hinausschoss. Aber ganz daneben lag er nicht, leider. Denn auch im Bibeltext wird davon gesprochen, dass der Tag des Herrn, also der Gerichtstag, kommen wird wie ein Dieb. Dieser Vergleich wird gezogen. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es sogar: wie ein Dieb in der Nacht, wie ein nächtlicher Überfall, wo einem nicht die geringsten Chancen gelassen werden. Blitzartig, überraschend wird er kommen. Also seht zu, dass ihr euch darauf vorbereitet, bereitet euch vor, sortiert eure Sachen, lasst keine verfänglichen Sachen unerledigt herumliegen, sondern seht zu, dass stets alles in Ordnung ist, ihr keinen Anhaltspunkt gebt für das unerbitterliche Verhör, das dieser Razzia da folgen wird. Stellt euch darauf ein, dass es jederzeit passieren kann. Das war die Botschaft von Pastor Busch und irgendwie ist das doch auch die Botschaft unseres Bibeltextes im 2. Petrusbrief. Wer da nicht bis ins Mark erschrickt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Und ich frage mich, wem ist bei dieser antiken Predigt des Petrus nicht gleich der Gedanke gekommen, was ist, wenn der Tag des Herrn jetzt in wenigen Tagen schon kommt? Womöglich heute Nacht bin ich dann vorbereitet. Oder liegen da noch Papiere bei mir rum, die er besser nicht sehen sollte? Sind die unaufgeräumten und unbereinigten Dinge in meinem Leben, die mir dann zum Verhängnis werden könnten, an jenem Tag des Herrn, womöglich gleich oben auf, werden sie als erstes aufgegriffen? Wer kann sich dieser aufrüttelnden Botschaft entziehen? 1000 Predigten wurden darüber schon gehalten. Erfolgreiche, wachrüttelnde Predigten, solche, die den allzu trägen Zeitgenossen wieder neuen Biss in ihr geistliches Leben erbracht haben. Zumindest eine Zeit lang, bis das Thema wieder nach und nach aus dem Blick geriet und dann eben eine neue, möglichst markige Predigt aktiviert wurde. Jesus kommt wieder, bist du bereit? So hatte in meiner Schulzeit ein Klassenkamerad auf seinem Ranzen kleben. Ganz schön wuchtig und steil war diese Kurzpredigt. Und im Urlaub am Bodensee wurde ich an der Uferpromenade wirklich in Feierlaune von einigen Jugendlichen interviewt. Und schon in der dritten Frage gingen die aufs Ganze. Die hatten es offensichtlich eilig. Da kam die Frage, wenn sie heute Nacht sterben würden, kommen sie dann in den Himmel oder in die Hölle? Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, weshalb ich nicht nur sozusagen eins zu eins diese Predigt des Petrusbriefes übernehmen kann. Als Annäherung zunächst erstens, wo lag eigentlich damals das Problem? Schauen wir nochmal genauer hin. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Dieser zweite Petrusbrief stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Stellen wir uns also die dritte, ja auch vierte Generation von Christen vor. Ihre Väter und Großväter waren noch geprägt gewesen von Predigern, die mit einer ganz unmittelbaren Wiederkunft Jesu rechneten. Gerade im 1. Thessalonicher Brief, der wesentlich älter ist, stellt sich sogar das Problem, dass einige wieder vom Glauben abgefallen sind, weil es doch tatsächlich vorgaben, dass Christen starben. Das hatten die nicht auf dem Schirm, würden wir heute sagen. Wie kann man denn noch sterben müssen, wo man doch zu Jesus Christus gehört, der den Tod besiegt hat? Die hatten nämlich fest damit gerechnet, dass zunächst eine Zeit der Predigt folgt und dann aus dem Glauben das Schauen wird. Und zwar, dass sie noch zu Lebzeiten dem wiederkommenden Herrn begegnen werden. Diese direkte Naherwartung, wie es in der Theologensprache heißt, diese Naherwartung war im 2. Jahrhundert vorbei. Und die hatte sich inzwischen ins Gegenteil umgedreht, zumindest bei einem Teil der Gemeinde. Die hatten nämlich längst damit begonnen, aus der Aufbruchsstimmung des Evangeliums einen bürgerlichen Lebensentwurf zu machen. Ein bisschen Religiosität, möglichst viel Rechtschaffenheit, ein solider Lebenswandel, das passt dann schon. Aus der Dynamik der jungen Kirche drohte ein lahmer Religionsverein zu werden. Und die anderen, die noch nach wie vor voller Erwartung auf die Wiederkunft Jesu waren, die standen nun vor der Alternative, sich dieser allgemeinen Gesäßigkeit anzuschließen oder eben den Glauben ganz über Bord zu werfen. Denen gingen gewissermaßen die Argumente aus. Unser Brief im Neuen Testament zeigt nun einen dritten Weg auf. Ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Versuchen Sie mal aus dieser Rechnung, aus dieser mathematischen Rechnung einen Dreisatz zu machen. Die wussten damals schon, dass hier keine mathematische Logik möglich ist. Aber genau darum ging es. Hört auf, Berechnungen anzustellen über die Wiederkunft Christi. Wie könnt ihr Gottes Plan mit seiner Schöpfung hineinpressen in euer menschliches Zeitverständnis? Und wenn Jesus sagte, das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen, dann spricht hier der menschgewordene Gott und für Gott gelten ganz andere Zeitkategorien. Klammer auf, das sollte man auch denjenigen sagen, die immer noch den Schöpfungsbericht in 24-Stunden-Einheiten zerlegen. Und ihn nicht wie ein Loblied mit 7 Strophen deuten. Nochmal, dass Christus noch nicht wiedergekommen ist, dass Gottes Reich noch nicht sichtbar ist, das ist kein himmlischer Betriebsunfall, das ist keine Panne, das ist kein Versäumnis, kein Scheitern der großen Verheißung. Gott hat uns nicht vergessen, sondern das hat mit Gottes Freiheit und Überzeitlichkeit zu tun. Deshalb lasst euch nicht irre machen, Gottes Zukunft steht noch aus, aber sie kommt, ganz gewiss. Vielleicht morgen schon, aber vielleicht auch erst in tausenden von Jahren. So die Aussage des zweiten Petrusbriefs. Ja, wir leben in der Endzeit. Sie hat mit dem ersten Kommen Jesu begonnen und sie dauert noch an. Seid wachsam und bereit, aber seid zugleich skeptisch gegenüber allen, die Ihnen mit Spekulationen und Berechnungen daherkommen. Und wie viel wurde schon gerechnet und wie oft hat man sich schon verrechnet im Laufe der Kirchengeschichte? Lasst euch nicht einlullen, aber auch von denen, die aus dem christlichen Glauben nur noch eine bürgerliche Anständigkeit gemacht haben. Wir sind noch mittendrin in der Dynamik und Spannung, dass wir zwischen den Zeiten leben, zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Schon jetzt ist Christus unter uns und wir haben Gemeinschaft mit Gott, indem wir ihm vertrauen. Aber dann kommt ein Tag, an dem wir ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sei es nach unserem ganz individuellen Tag des Herrn, wenn wir nämlich verstorben sind. Womöglich ganz plötzlich. Oder sei es eben, wenn jener ganz große Tag anbricht, der alle gleichzeitig umfasst. Wir warten so oder so darauf. Voller Anspannung und auch mit einer gesunden inneren Unruhe, so sagt es der zweite Petrusbrief. Und ich denke, so weit kommen können die meisten von uns noch mit. Aber dann kommt eine Aussage, die nun wirklich diskutiert werden muss. Und zwar nicht deshalb, weil es sonst unangenehm wäre oder der sogenannte Zeitgeist heute dem entgegenspricht, sondern wir müssen es diskutieren um der Wahrheit des Evangeliums willen. Denn wer die Wahrheit sucht, sollte die Aussagen des Neuen Testamentes auch ernst nehmen, sie also weder durch eine moderne Geschmacksfrage relativieren, noch sie im diffusen Licht einer vermeintlich wohlmeinenden Frömmigkeit betrachten, sondern mit einem wachen Geist, der auch klare Konturen ziehen kann. Und da kann es dann auch manchmal passieren, dass wir uns gegen eine Einzelaussage stellen müssen, um das Licht des Evangeliums nicht einzutrüben. Und sei es eine Einzelaussage des Neuen Testamentes. Wir kommen manchmal nicht umhin, Positionen zu beziehen und mit dem Neuen Testament in der Hand einzelne Stimmen im Neuen Testament auch zu relativieren. Und deshalb zweitens der Unterschied zwischen Geduld und Gnade. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das ist zunächst eine wohlmeinende, ehrenhafte Aussage, nichts Negatives. Im Gegenteil, sie will das ungeheuer Wichtige erreichen, dass Menschen umkehren, dass sie Buße tun, dass sie ihr Leben ändern und auf Gottes Willen ausrichten. Und hoffentlich erreicht dieser Text das auch bei uns. Nur, und jetzt kommt's, diese Aussage schießt übers Ziel hinaus, indem sie ähnlich wie vorhin unser Pastor Busch aus Essen im rhetorischen Überschwang mehr sagt, als ihr vom Evangelium her zusteht. Was ist hier gesagt? Dass die Wiederkunft Jesu noch nicht eingetreten ist, ist keine himmlische Panne, kein Wortbruch gegenüber der gegebenen Verheißung, sondern eine Fristverlängerung. Gott verlängert die Zeit bis zum Endgericht des jüngsten Tages, um den Menschen noch die Chance zu geben, umzukehren und so nicht verloren zu gehen. Er hat noch Geduld. Er könnte jederzeit sein Gericht durchsetzen, aber er gewährt den Menschen noch die Chance zur Buße. Das ist ja alles nicht falsch, alles zutreffend und doch erreicht es nicht das eigentliche Evangelium von Jesus Christus. Denn das fällt alles noch ganz unter das, was in der biblischen Sprache Gesetz heißt. Gottes heiliger Willen, den Menschen offenbart in den Büchern Mose oder auch verborgene Weise ins Herz gelegt durch das Gewissen, das ist Gottes gutes Gesetz. Es legt fest, wie unser Leben aussehen soll, damit es Gott gefällt und einmal im Endgericht am jüngsten Tag Bestand haben kann. Denn darum geht es doch beim Endgericht, dass um das Gesetz, um unser gelebtes Leben, was wir getan und was wir unterlassen haben, was wir geredet und was wir empfunden haben, ja auch unsere Motive, unsere Absichten gehören dazu, warum wir was getan oder gelassen haben. Das alles wird von Gott durchleuchtet und geprüft. Kriterium des Endgerichtes in biblischer Sprache ist immer und überall die Qualität und Reinheit unseres Lebens. Der Apostel Paulus verwendet im Römerbrief die ersten drei Kapitel genau über diese Frage. Und auch er schreibt vom Tag des Herrn, vom kommenden Gericht, das überraschend sein wird wie der Dieb in der Nacht. Und auch er schreibt von der Furcht, die jeder einigermaßen sensible und selbstkritische Mensch empfinden muss, wenn er darüber ernsthaft nachdenkt. Mit diesem Gericht ist nicht zu spaßen. Gott lässt sich nicht blenden von unserer täglichen Schönfärberei und unseren Lebenslügen. Und auch Paulus schreibt von Gottes Geduld, dass dieses Gericht noch nicht eingetreten ist. Das ist ein Ausdruck, der schon im Alten Testament eine große Rolle spielt. Aber dann formuliert Paulus am Ende seiner ausführlichen Abhandlung die entscheidende Aussage: Keiner, nicht ein einziger kann vor Gott bestehen in diesem Gericht. Nicht ein einziger kann gerettet werden. Auch der Modus der Geduld hilft uns nicht weiter. Auch unsere Buße, auch unsere Umkehr, unsere gut gemeinten Bemühungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es um unsere Lebensbilanz gegenüber dem heiligen Gott geht. Das hat Paulus entdeckt und später Martin Luther wiederentdeckt. Ja, das Gesetz ist gut, das Gericht ist gut. Es sind eben nicht alle Katzen grau, sondern es wird einmal offengelegt, was wirklich dran ist an unseren Fassaden. Aber auch die großen Verbrecher werden alle noch zur Rechenschaft gezogen. Und kein Nazi-Scherge, der sich damals rechtzeitig absetzen und sich den irdischen Gerichten entziehen konnte, wird dem himmlischen Gericht ausweichen können. Das ist auch gut so. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, die Ewigkeit wird durch dieses Gericht nicht entschieden. Auch unsere Buße, auch unsere guten Absichten, auch unsere Frömmigkeit, der Grad unseres Glaubens, die Zahl unserer Gebete, die Intensität unseres Gottvertrauens, das kann die Bilanz nicht ins Plus wenden. Über die Ewigkeit entscheidet ausschließlich Gottes freier Wille, der sich absetzt von seinem Gesetz. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So schreibt Paulus im Römerbrief. Also nicht unser gelebtes Leben, nicht unser Laufen, also das, was wir praktisch zusammenbringen, entscheidet über uns. Ja, nicht mal unser Wollen, also das, wofür wir uns im Leben entscheiden, gibt den Ausschlag, sondern Gottes Erbarmen. Seine Erwählung, wie Paulus Gottes Gnade auch nennt. Merken Sie den Unterschied zwischen Geduld und Gnade? Gottes Gericht und Gottes Geduld, genauso wie auch die menschliche Buße, die gehören noch alle unter die Kategorie des Gesetzes. Gottes Gnade, genauso wie seine Erwählung, unter die Kategorie des Evangeliums. Beides gehört zur Bibel, außer Zweifel, beides muss gepredigt werden. Aber um der Klarheit des Evangeliums willen darf die Grenze jenes Gesetzes nicht verschwiegen werden, dass uns eben jenes Gesetz nicht rettet und nichtmals die Buße uns rettet. Gott rettet uns. Rettung für die Ewigkeit bringt nur das Evangelium, Gottes Erbarmen. Manche wird jetzt vielleicht unruhig hin und her rutschen. Ja, aber der Mensch muss sich doch dafür entscheiden, er muss doch glauben. Ja, er soll sich auch dafür entscheiden, ganz bewusst, und zwar jeden Tag neu. Er soll sich für Gottes guten Willen in seinem Leben entscheiden, damit er nicht am Ziel, an seiner eigentlichen Bestimmung vorbeilebt, damit er dem Sinn seines Lebens gerecht wird. Er soll Buße tun, täglich neu, wie es Luther schreibt. Aber über die Ewigkeit entscheidet Gott allein. Und Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank ist das so, im wahrsten Sinn des Wortes. Denn wer von uns könnte behaupten, er sei sich seines Glaubens und seiner Frömmigkeit gewiss? Wer von uns könnte behaupten, er könnte eine Bilanz vorlegen von frommen Taten oder frommen Gedanken, die ausreicht, das irgendwie auszugleichen, was alles schiefgelaufen ist in unserem Leben? Gott sei Dank wird über den Himmel im Himmel entschieden und nicht hier auf Erden, mit unserer oft so kümmerlichen Persönlichkeitsstruktur und all den Abgründen, die doch in uns schlummern. Und nur deshalb, weil Paulus davon weiß, kann er, der von der Ernsthaftigkeit des kommenden Tages des Herrn sehr genau bestimmt ist, trotzdem voller Vorfreude rufen: Maranatha, ja Herr, komm doch bald. Amen. Wir antworten mit dem Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn. 152, die Strophen 1 bis 4.